Liebe Hörer und Hörerinnen von YouTube, es ist ein warmer Sommertag, wie ich höre, auch in Deutschland durch meine hervorragende Schülerin Gerlind. Der ist Gerlind, ich nenne sie sogar Gerlind, nach dem alten germanischen Bedeutungskontext. Was haben wir mal gesagt? Die fröhliche Speerträgerin, die fröhliche, heitere Speerträgerin, eine brillante Schülerin, die kennen Sie ja schon durch diverse Aufnahmen. Ich bin in Israel. Wir haben gleichzeitige rührende Temperaturen, 32 Grad hat mir Gerlind mitgeteilt, wir haben auch 32 Grad, 33. Das verbindet uns zumindest auf der äußeren Ebene. Und auf der inneren Ebene verbindet uns natürlich das Schönste, was es auf der Welt gibt, nämlich die Bibel. Und heute Abend habe ich mit meiner hervorragenden Schülerin, die nebenbei natürlich auch hebräischen Namen hat, die Meschulemet, nach einer großen Dame zur Zeit der Königsherrschaft, heute werden wir den barmherzigen Samariter ein wichtiges Thema jüdisch beleuchten, aus Lukas 10. Ich habe viel vorbereitet, ich werde versuchen, meinen neuen Rahmen von 60, 65 Minuten einzuhalten, um Sie, liebe YouTube-Hörer und YouTube-Hörerinnen und meine geliebte Schülerschaft nicht zu überfordern. Gerlind wird vorlesen, Lukas 10, das der barmherzige Samariter, und anschließend werde ich darüber eine Exegese geben, eine tiefe jüdische Exegese, und Gerlind wird stellvertretend für Sie alle Fragen dazu stellen.
Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du? Fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat in dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf.
Ja, genau. Der große Text ist sehr bekannt. Ein Sondergut von Lukas. Sie wissen ja, liebe Hörer und Hörerinnen, es gibt ja das sogenannte Sondergut. Es gibt bestimmte Parabeln, die typisch sind für bestimmte Evangelisten. Zum Beispiel die Arbeiter im Weinberg. Der hat nur Matthäus in Kapitel 20. Und so hat den barmherzigen Samariter nur Lukas 10. Das hat mein Vater, mein weltberühmter Vater, ich möchte mein klassisches Buch wieder einblenden, in dem mein Vater nicht zum barmherzigen Samariter, aber zu vielen anderen Büchern sehr viel sagt, ein Evangelium, wer predigt in Synagogen, eine jüdische Sicht auf Jesus. Mein Vater hat herausgearbeitet, dass die besonderen Parabeln, die nur einzelne Evangelisten aufführen, wie zum Beispiel den barmherzigen Samariter von Lukas, kennzeichnen, welchen Reichtum, welche Vielfalt die Evangelisten kannten. Das heißt, es muss von Jesus wirklich eine überbordende Fülle von Gleichnissen, Mischalim, kennen Sie ja, Memschin, Lamed, Yud, Mem, so weggegeben haben, die nicht alle zugänglich waren. Und darum bin ich auch so dankbar, dass mein Vater mir beibrachte, wenn Lukas dieses Gleichnis porträtiert, das sehr realistisch sich ausnimmt, muss es nicht jedem bekannt gewesen sein. Das heißt, er muss an bestimmten Quellen, sagt ja Lukas deutlich in der Präambel, es vermittelt bekommen haben und viele es als typisch jesuanisch, ich auch übrigens. Und das kennzeichnet die großen Evangelisten. Es gibt eine Fülle von Parabeln. In zur Zeit Jesu noch einmal zur Wiederholung gab es sehr viele Parabelerzähler, nicht nur Jesus von Nazareth. Es kursierte eine regelrechte Parabelepidemie können Sie notieren, der erlitt eine Parabelinvasion und Inflation, weil dieses Mittel, um darzustellen, was die großen Juden, Rabbiner, zu denen Jesus erzählte, meinten, sehr populär war. Es gibt eine richtige Gleichnisliteratur, die Sie gerne im Internet anfordern können. Es gibt von Professor David Flusser, einem führenden Gleichnisdeuter, ein Buch, die Gleichnisse Jesus von dem, Jesu vor dem Hintergrund der talmudischen Tradition. Gleichnisse zu erzählen ist eine hohe Kunst, wie war im 1., 2., 3., 4., 5. Jahrhundert ausgesprochen populär. So populär, dass wir davon ausgehen können, Jesus hat noch viel mehr erzählt. Ich bin sicher, er hat noch viel mehr erzählt, als die vier Evangelisten uns vermitteln. Und weil Lukas dieses eine uns beibringt, gehe ich davon aus, dass er noch viel mehr kannte, Lukas, aber nicht in der Lage war, in sein Evangelium aus 24 Kapiteln mehr unterzubringen. Es hat in sein Konzept nicht gepasst. Darauf bringt aber Matthäus mit seinem großen Gleichnis des verlorenen Sohnes und seinem großen Gleichnis des Arbeiter auf dem Weinberg, der verlorene Sohn ist auch noch gar nicht, eine Ergänzung dazu. So dass wir sehen, alle vier Evangelisten ergänzen sich, wiewohl es auch gemeinsame Erzählungen gibt, so dass wir davon ausgehen können, es gibt viel mehr. Und das kennzeichnet Jesus, das möchte ich in aller Deutlichkeit herausarbeiten, Gerlind und die liebe YouTube-Hörer und Hörerinnen, Jesus war ein profunder Jude. Ich möchte das immer wieder ausdrücken. Und zwar nicht nur deshalb, weil er koscher aß und nicht nur deshalb, weil er beschnitten war und nicht nur deshalb, weil seine Mutter Jüdin war, diese üblichen billigen Klischees, sondern weil er ein jüdisch denkender Mann war. Punkt. Er war ein jüdisch denkender, predigender und lehrender Mann. Darauf lege ich als Professor größten Wert. Bitte begnügen Sie sich nicht damit, mit diesen billigen Aussprüchen. Jesus war Jude. Er lebte koscher. Er war Sohn einer Jüdin und am 30. Tag wurde er ausgelöst. Das ist Kinderkram, der in die Märchenstube gehört von vor 50 Jahren. Heute sind wir in der Forschung und in der jüdisch-christlichen Begegnung viel weiter, indem ich zum Beispiel Ihnen vermittle, wie jüdisch denkend dieser Mann war. Viel mehr als nur diese banalen Oberflächlichkeiten, die kein Mensch mehr heute ernst nimmt. Sondern ich möchte Sie einladen, mit meiner Professionalität kennenzulernen und zu würdigen, wie sehr, zum Beispiel durch die Meschalim-Tradition, Jesus in einer tiefen jüdischen Tradition war, die typisch, hochdeutsch gesprochen, typisch jüdisch und nicht typisch christlich war. Weil das Christentum nicht in der Lage war, solche Gleichnisse zu entwickeln. Das haben die Juden, wir Juden, im 1., 2. Jahrhundert entwickelt, mit einer Brillanz, die beispiellos ist. Und darum dieses große Gleichnis heute, in dem Jesus, und das sehen wir ja schon am Anfang, kam ein Gesetzeslehrer, das ist typisch natürlich diese Bildlösung, ein Gesetzeslehrer ist ein Pharisäer, also ein gebildeter Mann, zu dem Jesus auch gehörte. Pharisäer waren die gebildeten Menschen. Das ist nicht ein schmutziger Begriff wie der berühmte Pharisäer in Norddeutschland auf den Inseln, der da getrunken wird, sondern Pharisäer, Perushim, waren gebildete, haben wir schon mal erwähnt, ich möchte es wiederholen, gebildete Akademiker, die das Lehrgespräch auf den Straßen und in den Stuben pflegten. Und wenn hier steht, da stand ein Gesetzlehrer, ein Pharisäer, ein Denkender, ein Akademiker, um Jesus eine Falle zu stellen. Auch bei Falle zu stellen bin ich nicht zufrieden. Weil ich nicht davon überzeugt bin, dass dieser Mann ihm eine Falle stellen wollte. Ich sage es Ihnen sehr hochdeutsch, liebe Hörer und Hörerinnen, auch dir, meiner geliebten Gerlind, sehr hochdeutsch. Das ist eine redaktionelle Hineinarbeitung. Denn ein Gesetzeslehrer, ein Pharisäer, ein Akademiker, ein Rabbi, hat es nicht nötig, einem anderen Rabbi eine Falle zu stellen, weil es überhaupt keine Falle ist. Das ist doch der Punkt. Ich bitte Sie, sehr deutlich aufzuschreiben, dass ich diese Unterstellung, um Jesu eine Falle zu stellen, für eine redaktionelle Hinzufügung, wo der auch mein Vater schon vor 50 Jahren sprach, im Zuge des Auseinandergehens von Synagoge und Ekklesia, gesprochen hat. Das heißt, es wurde im Nachhinein hineingearbeitet, um eine künstliche Spannung zwischen Jesus und den übrigen Juden aufzubauen. Ich halte es nicht für plausibel, weil es überhaupt gar keinen Grund gibt, Gerlind. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihm eine Falle zu stellen, jemand sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ewige Leben ist die Unsterblichkeit, im Hebräischen genannt Olam Haba. Frau Gerlind und ich haben oft darüber schon gesprochen, Olam Haba. Das ist die kommende Welt, in die wir alle kommen werden. Der eine früher, der andere später. Olam Haba, O-L-A-M-H-A-B-A. Das ist die Welt der Jenseitigkeit, von der das Judentum natürlich schon seit frühester Zeit überzeugt war. Und diese Frage, die der Rabbi dem anderen Rabbi stellt, ist überhaupt keine Falle, die er ihm stellt. Das ist lächerlich, Gerlind. Das ist überhaupt keine Falle darin. Das ist eine ganz berechtigte Frage, die ein Jude einem anderen Juden stellen kann. Nämlich, wie siehst du das in einer sehr turbulenten Zeit? Das haben wir ja schon oft genannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Nämlich im 1. Jahrhundert furchtbare Zustände, die Römer unterdrücken, drakonieren, wie ich es nenne, das Leben der Juden. Und den Juden geht es miserabel. Die Juden stehen kurz vor dem Aufstand im Jahre 70 bis 72. Und da ist diese Frage völlig legitim. Da ist überhaupt keine Falle, die gestellt werden muss, Gerlind, überhaupt nicht. Sondern der Jude A darf den Juden B, und Jesus war natürlich ein anerkannter Jude innerhalb der Judenschaft in Israel, die Frage stellen, sag mal, ich bin so unsicher, ich fühle mich so unsicher. Wie komme ich in die andere Welt? Was muss ich Gutes tun? Was muss ich überhaupt tun, um von Gott geliebt zu werden und in die andere Welt transportiert zu werden? Denn das, die Sehnsucht eines Juden ist es, ob 2023 im Juni oder im Jahre 30 bis 33, Jalin, die Sehnsucht eines Juden war immer schon, dass mit dem Beendigen des körperlichen Lebens es ein Weiterleben der Seele gibt, das wir natürlich erhoffen. Wenn wir zum Beispiel an das Gleichnis denken, des Barmherzigen, des reichen Mannes und des armen Lazarus, dann sehen wir ja deutlich, dass es da ein Schisma gibt in der anderen Welt. Es gibt den reichen Mann, der in Sheol ankommt, und es gibt den armen Mann, der in die Herrlichkeit Gottes kommt und in Abrahams Schoß, im berühmten Abrahams Schoß ankommt. Auch ein typisches Gleichnis von Lukas, ein faszinierendes Gleichnis. Und so darf dieser Rabbi ihn fragen, sag mal, was kann ich denn da tun, damit ich weiß, ich komme in Olam Haba und leide nicht die Qualen, die der reiche Mann im Gleichnis des reichen Mannes erleiden muss. Eine völlig berechtigte Frage. Das heißt, es war damals ein Thema, natürlich ein Diskussionsthema, so wie bei unserer aktiven Sterbehilfe, passive Sterbehilfe. Was muss man tun, um zu wissen, es hört nicht auf mit dem körperlichen Tod? Eine völlig berechtigte Frage. Die Menschen heute auch beschäftigt in Deutschland und in Israel und weltweit. Was passiert, wenn die Knochen nicht mehr wirken? Frau Gerling und ich haben uns vorhin über eine bestimmte Person unterhalten, deren Knochen nicht mehr funktionieren, die kurz vor dem Heimgang stehen, weil der Körper zusammenbricht, Punkt. Und die Frage stellt sich, was passiert mit der Seele, die keine Knochen hat und dementsprechend weiterleben möchte? Und das darf dieser Rabbi ihn fragen. Und die Überzeugung, die ist natürlich sehr groß. Die war im Judentum groß und die bleibt im Judentum groß, dass Gott uns natürlich in die andere Welt überführen wird. Aber was dazu zu tun ist, dieser Kausalzusammenhang, was du hier auf Erden tun musst, damit du nicht mit einem unbezahlten Fahrausweis in die andere Welt kommt. Das ist die Frage, die Jesus und die vielen Menschen seiner Zeit beschäftigt. Was habe ich zu tun in einer sehr schwierigen Zeit, in der Menschen nicht mehr an Gott glauben und Menschen merken, es ist ein Umbruch zur Zeit der Römer und eine Sehnsucht haben zu wissen, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist? Was kann ich tun, um der Seele zu ermöglichen, zu überleben in einer sehr belasteten Zeit? Und Jesus, der Rabbi Joshua, brillant wie er ist, Sie sehen ja, wie nötig ich für Jesus spreche, antwortet er, und das ist typisch jüdisch, das kennen Sie ja, Gerlind, ein Jude antwortet auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage, immer. Daran erkennen Sie einen Juden. Nicht an der krummen Nase und nicht an den schwarzen Haaren und nicht an dem unbeschnittenen Glied, daran erkennen Sie einen Juden, am beschnittenen Glied, daran erkennen Sie einen Juden nicht, sondern Sie erkennen einen Juden daran, dass er auf eine Frage eine Gegenfrage stellt. Gelinde, wie geht's dir? Da könntest du als Jüdin sagen, erstmal möchte ich wissen, wie geht's dir? Was möchtest du von mir gerne hören hinter dieser Frage, wie es mir geht? Wir Juden können das, wir sind Meister darin. Weil wir die Tora immer hinterfragen. Seit 2000 Jahren lieben wir Juden es, Gerlin weiß das seit 20 Jahren. Wir hinterfragen alles. Heute war ich wieder in der Synagoge in Israel, bei warmer Temperatur, 10 Stunden mit Juden gearbeitet. Wir haben gefragt, bis die Fetzen geflogen sind. Wir hinterfragen alles. Wir sind nicht primitive Nachbeter und Nachplapperer. Das kennt ein profunder Jude meines Formats nicht, Frau Gerlind, sondern wir hinterfragen jedes Komma, beziehungsweise jeden Punkt und jedes Tüttelchen. Und das macht einen potenten Juden und eine potente Jüdin aus. Und darum antwortet Jesus sofort, was steht denn in der Tora Gottes? Was liest du dort? Das heißt, Jesus ist ein schlagfertiger, erregter, lustvoller, provokanter Jude, kein Kuschelchrist. Sondern ein erregter Jude. Und ich bin dankbar, genauso ein erregter Jude zu sein, der seine Tora kennt und seine Tora liebt. Und dementsprechend dem Juden, der vor ihm steht, dem Rabbi, das Leben nicht erleichtert, sondern sagt, ich werde dir den Brei nicht vorkauen, mein Süßer, denn du bist nicht behindert, kaum behindert, sondern ich werde dich selbst einladen, mitzudenken. Denn die Frage nach der Errungenschaft des ewigen Lebens kannst du aus der Tora erarbeiten, mein Süßer, und ich werde dir dazu helfen. Und dann sagt der andere, der Mitdenkende, beziehungsweise zum Mitdenken gezwungen, der Tora steht, und jetzt bringt er das große Zitat aus Deuteronomium 6,4, nicht du sollst den Herrn, du wirst den Herrn, haben wir schon geklärt, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Hingabe mit all deiner Kraft, Deutschland, das klassische sogenannte Glaubensbekenntnis, eigentlich der Glaubensappell an alle Juden. Und das Zweite, was Jesus schon an anderer Stelle erwähnt hat, und du wirst deine nächsten Mitmenschen lieben, so wie dich selbst. Das ist Deuteronomium, das ist Levitikus 19,18. Ich wiederhole, Deuteronomium 6,4 und 5. Und anschließend Levitikus 19,18, das klassische Jungteam, sagt man das. Jungteam, J-U-N-K-T-I-M, für gebildete Menschen unter uns heute Abend, Hörerinnen und Hörer. Das bedeutet, die beiden Gebote, das Doppelgebot der Liebe, das wir ja auch aus Markus 12 kennen, das stellt Jesus in den Vordergrund und sagt ihm, du weißt es doch. Und Jesus hat ihm richtig antwortete Jesus, Joshua, tu das und du wirst ewig leben. Fantastisch. Brilliant, concisely, sagt man wirklich, bündig ausgedrückt. Und der Jude A, Jesus sagt dem Juden, hör zu, du weißt es doch genau, warum fragst du mich? Du weißt es genau, dass das Rezept für das ewige Leben, sprich das Weiterleben nach der Seele, in unserer Tora steht. Wenn du hier Gutes tust für deine Nächsten und wenn du Gott liebst, wenn du dich Gott hingibst und nicht den Götzen, die ja damals angebetet wurden durch Rom in Jerusalem, eine scharfe Absage an den Götterkult in Jerusalem, wenn du das tust, bist du vorbereitet auf die andere Welt. Und der Talmud ist voll davon, indem er auch expliziert, so wie wir heute Abend und Jesus, wenn du Gutes tust, was Gott von dir in der Tora fordert, Tora heißt Weisung, dann bist du in der anderen Welt, denn die Tora ist gerlind, dazu gegeben, dass wir uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Die ist ja nicht einfach nur eine Beschäftigungstherapie hier während unserer 94 Jahre oder 45 Jahre, sondern die Tora ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Können Sie gerne notieren, gerlind. Die Tora ist eine Vorbereitung, Tora heißt ja Lehre, Weisheit. Die Tora ist eine Vorbereitung für ein Leben nach dem Leben. Ideal. Das ist natürlich verbunden mit Praktiken wie in diesem Leben. Du musst verzehnten und du musst eine Frau heiraten und du musst die Reinheitsvorschriften, die Sexualität des Lebens sind handfeste Vorschriften. Aber die Idee dahinter, hinter den vielen Geh- und Verboten der Bibel ist, ich bereite mich als Jude vor, ein Christ macht es auf seine Weise, mit Achtung seiner Gebote und Verbote. Du bereitest auf die Ewigkeit vor, denn was du hier Gutes tust, das ist das Kapital, das du mitnimmst in die andere Welt. Ich wiederhole, was du hier Gutes tust, richtig tun, nicht nur fantasieren im Zimmer. Was du Gutes tust für deine Nächsten und Gutes tust für deinen Gott, indem du dich an ihn bindest und ihn anbetest und nicht tote römische Götter anbetest, das ist dein Kapital, dass du unvergänglicherweise gerne mit in die andere Welt nimmst. Das kann dir keiner nehmen. Alles nimmt man dir. Und deine Knochen gehen kaputt. Aber massiv kaputt, aber im bestimmten Alter. Da wird nichts übrig bleiben. Aber was übrig bleibt, ist das Kapital des Guttuns, welches du hier aufbaust während deiner Lebenszeit. Der andere Mann, der Rabbi, versteht das, aber ist noch nicht befriedigt. Er sagt ihm, Jesus antwortete ihm, der Mensch sagt, aber der Mann wollte sich verteidigen. Verteidigen heißt nicht für mich. Der muss sich ja gar nicht verteidigen, sondern er möchte nachfragen. Das ist auch eine typische jüdische Attitüde, nachfragen. Ich war heute in der Synagoge 10 Stunden, erregt bis zum Exzess, und da wird auch nachgefragt und nachgefragt ohne Ende. Da wird nicht aufgehört. Das ist Jude sein. Da geht es nicht darum, ich will mich verteidigen, sondern ich will weitere Fragen stellen. Und dann sagt er weiter dazu, wer gehört denn eigentlich gehört nicht rein, wer gehört zu meinem Mitmenschen? Eine hervorragende Frage. Gerlin, das ist eine hervorragende Frage. Wer ist mein Mitmensch? Wer ist der Nächste? Mi Re'i auf Hebräisch. Mi Re'i, denn im Hebräischen heißt in Levitikus 19, 18 der Satz, Ve ahavta le're'echa kamocha. Hebräisch für Sie, Ihre heiligen Organe. Ve ahavta le're'echa kamocha. Liebe deinem Nächsten, hat mein Vater damals erarbeitet, der Dativus Idicus. Diene ihm, nicht nur lieben im Sinn von Gefühle für den Nächsten haben, weil das viel zu wenig ist, sondern liebe deinem mit Martha Nächsten zu Liebe, tu ihm Gutes. Was sie gerne für eine gute Freundin jahrelang geleistet hat, zum Beispiel, und andere wohltätige Menschen. Das heißt, was tust du für den anderen? Der Mann fragt völlig berechtigt, ohne ihm eine Frage zu stellen, wer ist mein Mitmensch? Wo hört Mitmensch auf und wo fängt Mitmensch an? Und das fragt er zu Recht, und ich will das kurz erwähnen, Levitikus 19, 18, der große Satz aus dem Alten, aus dem Ersten Testament, nicht typisch christlich, nicht mal im Traum typisch christlich, typisch jüdisch, aber scharf. Und lustvoll, typisch jüdisch, wie noch ungebildete Zuhörer und Hörerinnen, die immer noch denken, das Gebot der Nächstenliebe sei typisch christlich, es ist untypisch christlich, es ist erregt, typisch jüdisch, Punkt. Wer das noch nicht weiß, möge es aufschreiben. Das heißt, in diesem Satz steht wirklich, wer aftan der Re'echa, liebe deinem Mitweidenden für ihre Bildung, Gerlind. Der Re'echa, von dem die Rede ist im Übrigen, ist ein Rea. Richard Emil Anton. Und dieser Rea ist der Mensch, der mitweidet. Das war die Idee damals zur Zeit Mose 1400 vor. Nämlich derjenige, der auf deiner Weide seine Schafe weidet, ob Jude oder nicht Jude. Und den hast du genauso zu lieben, dem hast du genauso Gutes zu tun, wenn seine Schafe in Not sind oder wenn er in Not ist, wie deinen jüdischen Bruder und Schwester. Es steht nicht dort, Gerlind, liebe deinen Bruder. Es gibt bestimmte Gebote und Verbote in der Bibel. Da steht, wer after, le achicha, deinen Bruder, das ist der Jude. Oder der Achotra, deine jüdische Schwester. Aber hier, Gerlind, und liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Rede von Rea. Rea. R-E-A. Welch ein? Das ist der Mitweidende auf der Schafweide. Denn die Menschen damals lebten überwiegend von Schafzucht. Und das meint die Bibel, und das greift dieser Mann auf, und Jesus natürlich in seiner Antwort ebenfalls, nämlich das Gebot der Liebe dem Nächsten gegenüber, das tätige Gebot der Liebe kennt keine Grenzen. Das ist auch ein, weiß ich, ein Chinese, irgendein damals befeindeter Mensch, der natürlich nicht bösartig zu mir ist, aber der offiziell in die Nomenklatur der Gegner zählt, ein Kananiter, darf, wenn er mir nicht böse gesinnt ist, und muss auch geliebt werden. Denn er ist ein Mensch wie ich, und ich, wie mein Vater ja in seinen berühmten Büchern schrieb, kann ihn entfeinden durch meine Zuvorkommenheit, indem ich für seine Schafe Wasser besorge und dem Menschen, der in einer Not ist, helfe. Oder einfach eine gute Geste ihm gegenüber zeige, denn wir beide sind Mitweidende und wir beide bedürfen unseres Lebensunterhalts. Ich muss ihn ja nicht deswegen meiden und schneiden, weil er auf dem großen Feld, auf dem ich mich befinde, seine Schafe weidet. Ich kann ihm ja genauso begegnen, liebevoll, wie ich mir selbst begegne und wie ich von ihm begegnet sein möchte. Gut, und dann sagt er, Jesus nimmt das ernst, ganz wichtig, Joshua, nimmt die Frage, die wiederum sehr berechtigt ist und keine Falle ist, die er ihm stellt. Und Jesus sagt ihm, antwortet ihm mit einer Geschichte, sprich einer ausgiebigen Parabel, einem ausgiebigen Gleichnis. Warum macht das Jesus? Weil Jesus, Joshua, ich nenne ihn ja gerne Joshua, das war sein jüdischer Name, er hieß ja nicht Jesus, weder im Griechischen noch im Lateinischen, das wurde erst später verfasst. Er war Joshua, Gott ist mein Erlöser, wissen Sie, hoffe ich. Und Joshua sagte, weißt du was, ich nehme deine Frage sehr ernst, Rabbi, Kollege. Und jetzt erzähle ich dir einen Maschal, M-A-S-C-H-A-L, Memshin damit. Warum macht das Jesus? Weil er spürt, das ist so ein tiefes Thema, das der Mann zu Recht anschneidet. Und wenn Jesus tiefe Themen anschneidet, geht er in eine Geschichte. Wie das ja von den Märchen der Brüder Grimm kennen, die Märchen von Hans Christian Andersen. Märchen helfen immer, laut Professor Bruno Bettelheim, der ein großer Märchenforscher war, Märchen helfen immer und Geschichten in eine Tiefe zu kommen, die du vorher nicht hattest. Durch diese Tiefe und durch diese Abstraktion von dem Alltagsgeschehen kann der Hörer und wird der Hörer, sobald er nicht verkalkt ist, in eine Tiefe kommen, in ein Verständnis kommen, das er so nicht hätte, wenn Jesus ihm sagte, geh hinaus. Also rein, verstehen Sie, rein akademisch jetzt, geh hinaus, was ich erklärt habe, geh hinaus und hilf dem Kananäer, der vor der Tür ist. Das kann man unter Kollegen machen auf sehr hohem Niveau. Aber Jesus spürt, dass dieser Rabbi noch nicht so bedarft ist, wie er es sein sollte und gerlegt. Da steht ja eine Menge von Juden daneben. Die Masse steht ja dort im Jahre 30. Wir sind in Israel. Auf dem Marktplatz an einem Sonntag, Yom Rishon, oder von mir aus auch am Schabbatnachmittag, wie ich heute ja auch verkehrt habe mit Juden in einer Synagoge und außerhalb der Synagoge. Er möchte, dass das Volk zuhört und durch die Geschichte nicht überfordert wird durch akademische Bezeichnungen, sondern handfest hört durch eine Gleichniserzählung, die sehr konkret wird. Was ist gemeint? Wer ist mein Nächster? Wer ist das überhaupt? Durch eine saftige Erzählung, damit ich spüre, intuitiv nennt man das, intuitiv spüre, wie Gott es ernst meint mit dem Nächsten, der weit gefächert sein muss. Gerne. Und dann kommt die berühmte Geschichte, nämlich in der Geschichte, da war ein Mann, er nennt es bewusst, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, kurz erklärt. Jericho damals, Gerling, war eine verlottete Stadt. Jericho war der Inbegriff von Unzucht. Jericho war damals eine heidnische Stadt. Wirklich ist es die Mondstadt. Jericho, für Sie, für Ihre Bildung, heißt wirklich die Mondstadt. Ja, ja. Das heißt, dort wurde noch der Mond Sin mit S-I-N angebetet durch die kananäischen Völker. War eine verlottete Stadt mit Prostitution und Mord. Und wenn ein Jude von Jerusalem nach Jericho in seiner konstruierten Geschichte geht, heißt das, er ist auf dem Abstieg. Ganz klar. Dort geht mein Mann in Anführungszeichen nicht hin. Das sind die schlechten Viertel, wenn du willst, von Berlin. Die miserablen Viertel, von denen du weißt, du kommst dort nicht gesund heraus, sondern wirst zusammengeschlagen durch bestimmte Banden, Gangs. Das impliziert natürlich, das kann ich Ihnen als Fachmann sagen, Jericho. Jericho, wie gesagt, Jericho ist die Mondenstadt. Götzdienst ohne Ende, morgens und abends. Die gehörte zwar formal zu Israel, aber war immer noch eine nicht zu betretende Stadt, weil dort überwiegend schon seit der Zeit von Josua, der die Stadt ja definierte als eine Stadt des Sündenfuhls und die nicht fest einverleibt wurde, weil ihr ein Sonderstatus gegeben wurde, bedingt durch Rahab, noch die Geschichte von Rahab, die ja damals Großes leistete, um ihre Familie zu retten. Darum, und Gott ordnete es an, Jericho wird lange Zeit nicht integriert werden, um euch zu zeigen, euch Juden, seit der Landnahme von Josua, dass es Gottes Wille ist, wonach eine Stadt in Israel eingegliedert wird oder nicht. Jericho war zur Zeit Jesu keine jüdische Stadt. Man ging dort nur in äußerster Not, wenn man etwas kaufen musste. Man mied die Stadt. Sie war noch nicht einverleibt im festen Korpus Israels, weil Gott es so entschied. Und wenn ein Jude, wie gesagt, von Jerusalem, der Metropole des Judentums, mit Gottesdienst, nach Jericho geht, dann stellt sich natürlich die Frage auf, die Jesus bewusst impliziert, was hat er dort verloren? Was hast du dort verloren? Was hat ein Jude von Jerusalem, kommend, Gerlind, in Jericho verloren? Warum gerade dort? Hast du nichts Besseres zu tun? Bist du in Jerusalem unzufrieden? Was reizt dich dort? Und das Ende vom Lied ist natürlich voraussehbar, weil wir zusammengeschlagen. Weil dort natürlich das Gesinde verkehrt. Da verkehren nicht die besseren Menschen, die sogenannten. Und unterwegs und so weiter wurde er von Räubern, wie es nicht anders zu erwarten ist, gerne überfallen. Sie schlugen ihn kurz und klein, raubten ihn aus, ließen ihn halt tot, halt nackt liegen, dann machten sie sich davon. Und dann kam, geht weiter, wie gesagt, der Priester kommt vorbei und der Tempeldiener etc. Das heißt, Jesus konstruiert bewusst eine Konstellation, die sehr gekonnt ist, um zu zeigen, dass Menschen auf Abwege geraten können. Menschen geraten auf Abwege und das ist wirklich ein Abweg. Es geht wirklich nach unten. Jericho ist ja die tiefstgelegene Stadt am Toten Meer, die tiefstgelegene Stadt der Welt. Und natürlich kann man sagen, der Mensch hätte das vermeiden können. Das heißt, um es noch schärfer zu sagen, Gerlind, er ist selbst daran schuld, um es sehr deutlich zu sagen, dass ihm das so passiert ist, dass ihm übel mitgespielt wurde, das so nebenbei gesagt. Weil ein Jude, ein intakter Jude, der zufrieden ist mit Jerusalem, sowas nicht nötig hat. Der muss nicht, wenn er in Jerusalem verkehrt und wirkt und Familie hat, der muss nicht nach Jericho gehen. Warum geht er in eine Sündenstadt? Was hat er dort verloren? Jericho war zur Zeit Jesu wie zur Zeit Abrahams, Gerlind und liebe Hörerinnen und Hörer, Sodom und Gomorra. Sündenpfuhl, um ein sehr schönes deutsches Wort zu benutzen. Sodom und Gomorra zur Zeit Abrahams und Lots entsprechen Jericho zur Zeit Jesu. Und wenn ein Mann ausgerechnet da liegt, kann man sagen, hast du nichts Besseres zu tun? Das ist ja naheliegend, dass ihn dort nicht Bestes erwartet. Das heißt, er ist mit Schuld daran, dass er zusammengeschlagen wird. Nichtsdestotrotz, das heißt, Jesus prangert durchaus an, ich will beides sagen, um ihnen die Tiefe eines Gleichnisses zu vermitteln. Jesus, Jehoshua, der Rabbi will sagen, der Mann hat ein gerüttelt Maß an Mitschuld dafür, dass er zusammengeschlagen wurde, weil du dort nichts verloren hast. Was musst du dort treiben? Das ist die Kritik, die er natürlich an diesem unbekannten Menschen ausübt. Und dennoch ist nun die Geschichte, die er weiter konstruiert. Es kam dann ein Priester, ein Kohen vorbei, wobei man sich natürlich auch fragen kann, was hat der Priester dort verloren? Ja. Was hat ein Priester, dessen Wirkungsbereich in Jerusalem, in der Bannmeile des Tempels ist, dort verloren? Das heißt, das Ganze riecht übel von oben bis unten. Jesus will durchaus zeigen, dass das gesamte System anrüchig war. Ein Priester hat dort nichts verloren, genauso wie der Geschäftsreisende, genauso wie der Samariter und genauso wie der Tempeldiener, der Levit, der Levi. Alle Protagonisten, Mann, Priester, Levi und der brave Samariter haben dort nichts verloren, streng genommen, liebe Gerlind und liebe Hörerinnen und Hörer. Die haben dort nichts verloren. Das ist das anrüchigste Gebiet in ganz Israel. Was hast du dort verloren? Was müsst ihr dort treiben? Das heißt, das will Jesus natürlich in dem Gleichnis bewusst aufwerfen. Wenn euch Fairnisse im Leben belangen, Gerlind, dann musst du dich selbst fragen, kann ich es vermeiden, was mir passiert oder nicht? Ich wiederhole sehr klar. Kann ich es vermeiden, was ich zu tun gedenke oder kann ich es nicht? Und das ist natürlich vermeidbar. Das ist die Kunst dieses großen Juden Jesus, Joshua, und der anderen großen Meschalim-Erzähler, Feinheiten, Spitzen einzubauen in Gleichnisse, die ein Ungebildeter niemals heraushören wird. Und ich rieche das raus, weil ich ein Fachmann dafür bin. Das ist natürlich eine Kritik an den Mann geübt ist, was hast du dort verloren, was hat der Priester dort verloren? Nichts hat er dort verloren. Ein Dreck. Null. Punkt. Höchstens krumme Touren. Und was passiert natürlich, von dem kann man nicht viel erwarten. Der Priester geht dort vorbei, er sah den Mann dort liegen, ging schnell auf die andere Seite und kümmert sich nicht um ihn, weil er sich wahrscheinlich denkt, weiß ich, mir geht's dann genauso. Das ist, verstehen Sie? Die Verkettung ist ja naheliegend. Er sagt sich, wenn ich mich um den kümmere, vielleicht kommen die Räuber aus dem Gebüsch, schlagen mich auch zusammen, weil sie denken, ich kümmere mich um ihn, dann bin ich ja genauso tot. Das heißt, ich will durchaus eine Lanze für den Priester brechen, ohne dass ich ihn gut heiße. Aber es ist so konstruiert, dass das gesamte System unpassend ist. Es ist unpassend, von Anfang an noch einmal von Jerusalem nach Jericho zu gehen, um sich solche Schwierigkeiten aufzuladen. Und der Priester, der Kohen, K-O-H-E-N, auf Hebräisch Kefheinun, ist ungewillt und ich muss durchaus eine Lanze für ihn brechen, weil ich es verstehe. Das ist eine unpassende Atmosphäre, gespickt mit Räubern und gespickt mit Verbrechern noch größeren Ausmaßes, die krumme Geschäfte dort treiben, nicht nur Räuber, die gelegentlich was stehlen. Und er sagt sich, ich will das nicht, ich habe Angst, dort zu sein. Zusätzlich stellt sich natürlich die Frage, wo ist deine Gesinnung? Das heißt, natürlich ist da eine doppelt negative Gesinnung. Einerseits überhaupt dorthin zu gehen, B, natürlich zuzuschauen, wenn jemand leidet, und null zu unternehmen. Natürlich hätte er eine Mindestmenschlichkeit an den Tag legen können, aber das passt ja in sein Konstrukt. In das Konstrukt des Menschen, ich will damit nichts zu tun haben. Es ist von Anfang an negativ geladen und will gelingt negativ geladen sein, um die Hörer und Hörerinnen in Jerusalem in der Zeit 30 bis 33 wirklich anzuregen, um es nochmal zu sagen, prüfe, was du tust. Bitte, Gerlind, prüfe, was du tust. Du musst das nicht tun. Bestimmte Schwierigkeiten im Leben sind vorprogrammierbar. Und du musst nicht von Jerusalem nach Jericho gehen. Ich würde das auch nicht tun. Ich gebe dir ein sehr handfestes Beispiel, Gerlind. Ich wohne hier in Israel mit meiner Frau seit knapp einem halben Jahr. Ich bin erfüllt und sehr dankbar, wie wohl ich Kontakt nach Deutschland pflege. Aber alle Menschen hier in Israel sagen mir, wenn du ein Auto mietest, bitte erkundige dich sehr wohl, wo du fährst. Denn es kann sein, du kommst in bestimmte palästinensische Grenzgebiete, in die du versehentlich hineinrufst, aber lebendig nicht mehr rauskommst. Um sehr deutlich zu werden, sehr deutlich. Für naive Christen, die keine Ahnung haben, A, von Bibel, B, von dem, was in Israel passiert. Das Land Israel ist hier ein Flickenteppich. Seit der Osloer Vereinbarung von 1990. Und es gibt die drei Zonen A, B, C, die ja damals vereinbart wurden von dem Osloer Abkommen, wonach es territoriale Unterschiede gibt. Und die härteste territoriale Kennzeichnung ist A. Das heißt, da darfst du überhaupt nicht ein Nägelchen deines Fußes hineingeben, denn es gehört den Arabern. Tust du es, bist du tot. Kommst du raus, aber tot. Und zwar komplett tot. Wir schießen dich. Und das muss man wissen. Ich war auch noch naiv vor 30, 20 Jahren, als ich herkam nach Oslo. Und man hat mich tunlichst davor gewarnt, mach das nicht. Hochdeutscher Punkt. Mach das nicht. Hochdeutscher Punkt. Du musst mit einem Taxifahrer in bestimmte Zonen fahren, wenn du sie dort anschauen willst. Und du musst dich erkundigen, gründlich, welche arabischen Dörfer sympathisch sind und welche nicht. Das heißt, du musst das überprüfen. Du kannst nicht naiv hineinfahren. Touristen sind natürlich ausgenommen, weil sie natürlich von einem Touristenführer, von einem Touristenbegleiter geführt werden. Und der natürlich weiß, was verboten ist und was nicht. Aber ich, der ich noch nicht hier perfekt zu Hause bin, nachdem ich über 40 Jahre in Deutschland gelebt habe, werde garantiert nicht mit ihm alleine fahren, mit einem Auto, in kritische Gebiete, es sei denn mit einem versierten Taxifahrer oder mit versierten Menschen, die mich zu einem Ausflug einladen, weil es lebensgefährlich ist. Ich muss doch nicht mein Leben absichtlich riskieren. Es gibt Gebiete, die nicht zugänglich sind für jüdische Menschen, sprich Juden, die in Israel nicht dem Oslo Abkommen unterliegen. Gott sei Dank ist ja viel gekennzeichnet, aber es ist schon Israelis passiert hier, die leichtsinnig waren, wie dieser Mann von Jerusalem und Jerusalem, die experimentieren wollten. Die gingen in ein Gebiet da rein, in dem das Schild, weiß ich nicht, deutlich genug war, oder sie experimentieren wollten. Und das Ende vom Lied war, dass sie mit einem Sarg rauskamen. Sie kamen rein, aber kamen im Sarg raus, sehr hochdeutsch gesprochen. Das muss nicht sein, Gerlin. Das muss nicht sein. Das ist vermeidbar. Ganz klar. Und dementsprechend sagt er auch, weißt du, das ist gefährlich. Und dann kommt noch ein weiterer Mann. Ein Levit, übrigens zur Tempeldiener ist ein Levit, der arbeitet ja mit dem Kohen. Ein Mann, von dem man auch fragen kann, was tut er dort, ist auch eine sinistre Persönlichkeit. Und er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen wiederum einen großen Bogen. Und dann kommt der verachtete Samariter und er sieht den Verletzten und hat Mitgefühl mit ihm. Die Frage, die sich gestellt ist, warum hat ausgerechnet der Samariter Mitgefühl? Und da möchte ich sagen, ich will es so erklären. Der Samariter war damals eine Randgruppe im Judentum gelernt. Eine Randgruppe im Judentum, die nicht weit von Sichem lebten, heute gibt es auch noch Samariter. Samariter kommt von Shomron. Shomron ist die alte biblische Bezeichnung für Samarien, Shomron, aus der Zeit der Königsherrschaft, etwa im 9. Jahrhundert gegründet. Und dort hat sich ein Mischvolk, ein synkretistisches Volk gebildet, seitdem das Nordreich exiliert wurde, 722 vor. Und diese Menschen haben eine Eigendynamik im Judentum entwickelt, die nicht mit der jüdischen Konvention übereinstimmte. Heute genauso. Und dieser Samariter, den Jesus bewusst dort schicken will, ist nicht, und das möchte ich auch ganz deutlich herausarbeiten, weil Christen das in der Tiefe nicht verstehen. Das ist nicht der typische Christ, der benannt wird, sondern dieser Samariter ist ein typischer Jude, von dem man nicht Menschlichkeit erwartet, der aber in einer kritischen Situation Menschlichkeit an den Tag legt, sprich sein Ego transzendiert, Gerlind, und bereit ist für diesen Mann alles zu tun, was nötig bzw. notwendig ist. Ich wiederhole, in vielen christliche Literatur des Mittelalters wurde der sogenannte barmherzige Samariter dargestellt als der vorbildliche Christ. Sie kennen ja auch gerne die vielen Abbildungen im Mittelalter, in denen man einen Christen sieht, Jesus sieht, der ist der barmherzige Samariter, das ist ein edler Christ, ein edler Kapuziner oder Franziskaner oder Dominikaner, Hauptsache kein Jude. Und dieser Christ kümmert sich um alle Leidenden. Das stimmt nicht. Diese Schwarz-Weiß-Malerei ist deplatziert und pathologisch falsch. Pathologisch falsch. Jesus kontrastiert nicht den edlen Christen, den es nicht gab, mit den bösen Juden, die es in dieser Verunglimpfung auch nicht gab, notieren Sie gerne, sondern er kontrastiert verschiedene Gruppen von Menschen innerhalb des Judentums. Das ist das Thema. Der Kohen, der Priester, versagt. Der Levit versagt. Aber ein anderer Jude, von dem man überhaupt nicht erwartete, dass er sich menschlich verhält, und er galt natürlich noch als Jude. Er war zwar eine Randgruppe, aber war immer noch als Randgruppe im Judentum geachtet, als Jesus und diese Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Und dieser Mensch, von dem man überhaupt keine Menschlichkeit erwartete, das ist der Sinn dieses Gleichnisses, der praktiziert eine Menschlichkeit, mit der wir nicht gerechnet haben, sogar über die Maße hinaus. Er ist bereit, für ihn zu bezahlen. Und was sagt er ihm dann noch? Jetzt hast du bist du bist ja über die Maße menschlich, und er sagt, ich werde ihm das, den Rest auf meine Rückreise geben, bringt ihn in die Wirtschaft, damit er dort behandelt wird. Das ist die Pointe dabei. Ein Mensch, von dem du nicht erwartest, dass er menschlich reagiert, weil sie sehr egoistisch waren, sehr mit ihrer eigenen Sonderlehre befasst. Dieser Mensch erweist sich in einer Not als menschlicher, denn alle, als menschlicher als alle Menschen. Er erweist sich als menschlicher als alle anderen Menschen, die in seiner Zeit fungierten. Das ist die Idee Jesu, des Juden Jesus. Nicht der Christ gegenüber den Juden. Ein Christ, den es überhaupt nicht gab. Null. Er verkehrt ja mit keinem Christen. Jesus sagt ja immer, ich bin nicht gekommen zu den Völkern dieser Welt, sondern ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen Israel. Sagt er deutlich in Matthäus Evangelium. Er ist nur zu Juden gekommen. Und er will strittige, umstrittene jüdische Gruppen, wie zum Beispiel die Shomronim heißen sie wörtlich auf Hebräisch, die Samariter, ansprechen, weil sie verfemt waren. Sie waren verfemt. Er hätte auch eine andere Gruppe nehmen können, aber keine Gruppe war damals so verfemt wie die Shomronim, die aus Samarien stammenden Menschen, die eine synkretistische, sprich eine mischgeformte Religion haben. Etwas Judentum, aber viel, viel heidnische Elemente. Und dieser Mensch in einer kritischen Situation bewährt sich mehr als alle anderen. Ich vermute auch gerne, dass er sich deshalb bewährt, weil er selbst eine verfemte Person war. Er war sehr verfemt. Wir haben ja deutlich gesagt, die Samariter waren unangesehene Menschen, weil sie sektiererisch waren, um diesen Begriff ebenfalls zu benutzen, sektiererisch abgesonderte. Und sektierisch, das heißt abgesonderte. Und ich nehme an, weil er selbst so ein Sonderling war, wollte er zeigen, ich kümmere mich um andere Sonderlinge, denn es könnte mir ja genauso ergehen. Das vermute ich, will Jesus herausarbeiten. Noch einmal, der Samariter war eine nicht angesehene Person, persona non grata nennt man das auf Latein, wiewohl er im Judentum natürlich noch akzeptiert war, mit vielen Abstrichen. Aber Jesus will sagen, dieser Mensch, wenn es auch zur Stunde der Bewährung kommt, Gerlind, ist menschlicher, ist jüdischer als manche Juden, die von sich denken, die sind ja die besseren Menschen, der Kohen und der Levi, die wahre Menschlichkeit, wie ich sage, die Menschlichkeit auf der Straße nicht praktizieren. Das ist die wirkliche Idee. Es geht nicht um den Samariter, den Juden, den Christen ja oftmals gar nicht kennen, die wissen gar nicht, was ein Samariter ist, sondern es geht um eine Randgruppe im Judentum, die in der Stunde der Bewährung, Gerlind, menschlicher, biblischer sind, als man ihnen je zugetraut hätte. Wer das versteht, versteht Jesu. Wer das nicht versteht, faselt einen Unsinn zusammen. Wer das versteht, versteht Jesus sehr deutlich und intim. Noch einmal, Hochdeutsch. Eine Gruppe, die zu Jesu Zeiten kein großes Ansehen hatte, erweist sich in der Stunde der Bewährung, in der es nicht um Klappern geht, sondern um handfeste Hilfe. In welchem Kontext die Hilfe in die Situation entstanden ist, ist sekundär. Aber in dieser Situation erweist sich dieser Mensch als menschlicher denn alle anderen Menschen. Er handelt gemäß der Bibel, denn ich liebe deinem Nächsten, ohne den Nächsten überhaupt zu kennen. Er kennt ihn ja gar nicht. Niemand kennt ja diesen ermordeten Menschen auf der Straße. Beziehungsweise den in großes Leid gestürzten Menschen. Aber dieser Samariter spürt, wenn der Moment der Bewährung, das ist der Punkt, im Moment der Bewährung, ich benutze ein Wortspiel, Gerlind, der Bewahrung kommt, wenn der Moment der Bewährung und Bewahrung kommt, dann entpuppt sich dieser Mensch als eine Größe des Judentums, die mehr Tora-Bewusstsein hat als die beiden anderen zusammen. Und das ist das Faszinierende. Damit will Jesus Joshua die Menschen aus der Reserve locken. Jeder, um es deutlich heute Abend zu sagen, in einem Predigtstil, jeder hat in sich das Potenzial, Menschlichkeit an den Tag zu legen, von dem die Bibel ja spricht. Liebe deinem, tu ihm zuliebe, sagte mein Professor Vater in dem Buch, Gutes und nicht Leidvolles. Leb ihm zuliebe, nicht zu leide. Und das ist das Faszinierende, das kann jeder sein. Das könnte der Kohen streng genommen auch sein, wenn er nicht so vernarrt wäre. Erstens in seine sinistre Tour, die er da unten plant, von der man die natürlich die Frage stellen, was hat er dort verloren? Und zweitens, auch in anderen Situationen gab es natürlich die Heuchler, Gerlind. Und liebe YouTube-Hörerinnen und Hörer, es gab jede Menge Heuchler und Heuchlerinnen zur Zeit der Bibel. In Hülle und Fülle, die viel beten, den ganzen Tag sich verstecken. Jesus sagt ja deutlich, seid nicht wie die Heiden, die nur plappern. Natürlich gab es die Plapperjuden, aber wie verrückt. Verstehst du? Ich verkehre Gott sei Dank in Kreisen hier in Kiryat Yam bei Haifa, in denen ich wirklich Juden finden durfte, die nicht nur plappern, beziehungsweise gar nicht plappern, sondern wirklich inständig beten, mit denen habe ich den ganzen Tag gebetet und Gutes tun. Ich tue ja auch hier Gutes, um sehr deutlich zu werden. Ich habe das Erbe meiner Eltern angetreten, tue sehr viel Gutes damit und überlege mir, was kann ich wirklich für meine notleidenden Nächsten tun? Das ist eine Frage, die mich genauso beschäftigt wie Rabbi Joshua. Und ich bespreche mich mit Rabbinern hier, ich bespreche mich mit notleidenden Menschen und frage mich selbst, ich möchte hier nicht nur Gast sein, ich bin ja Israeli und Deutscher, ich habe zwei Staatsangehörigkeiten, Gott sei Dank, und ich bin in Israel zu Hause, aber ich bin nicht nur ein Genießender hier, ich bin ein Wohltätiger, Gerlinde. Ich bin ein Wohltätiger, ich bin auch ein barmherziger, nicht Samariter, ein barmherziger Pharisäer, denn die jüdische Tradition der Pharisäer umfasst alle rabbinisch gelehrten Menschen. Aus der Tradition der Pharisäer, der Perushim, sind alle gebildeten Akademiker, die heute weltweit sind, herausgetreten. Daher bin ich kein barmherziger Samariter, denn die sind ja gestorben, bis auf die kleine Gruppe, die heute in Samarien lebt, heute noch tatsächlich, völlig sektierisch, völlig losgelöst von Juden, und die wollen gar kein Judentum mehr kennen, im Gegensatz zu den Samaritern zur Zeit Jesu. Daher bezeichne ich mich wirklich, das möchte ich heute zum ersten Mal aussprechen, als barmherzigen Pharisäer. Ich tue wirklich Gutes, finanziell und spirituell für andere Menschen. Das ist für mich eine völlig neue Aufgabe, seitdem meine Eltern in die Ewigkeit gegangen sind, nämlich wirklich dem Notleidenden vor meiner Tür, der nicht nach Jericho gegangen ist, sondern der, weiß ich, von Jerusalem nach Sepphoris gegangen ist oder sogar in Jerusalem einen Schlaganfall hat und nichts bezahlen kann. Notleidende Familien gibt es wie in Deutschland. Die neue Armut ist nicht nur in Deutschland, die gibt es auch in Israel. Verstehen Sie? Und das ist etwas, was mich auch sehr antreibt, die Menschlichkeit in mir wachzurütteln. Das will Jesus. Ob es der Samariter ist oder ob es der, weiß ich, der Nazorea ist, einer, der seiner Bewegung angehört, oder ein Essener, es kann jeder sein. Das ist ein Beispiel. Der Samariter ist ein Beispiel. Das kann genauso ein Essener sein oder ein Sikarier. Die Menschlichkeit herauszuholen und sie wirklich in einer kritischen Situation unter Beweis zu stellen, darum geht es, Jesus. Und dieser Mann hat erkannt, da liegt ein anderer da, der natürlich ein gerütteltes Maß an Schuld hat es verschuldet, geschlagen worden zu sein auf dieser Straße, aber in der Stunde des Leidens mobilisiere ich alles, was ich kann. Und er nimmt sogar seinen eigenen Körper, sein eigenes Leid mit in Kauf. Das heißt, die Abwägung, ja, berechtigt ist auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, Mensch, wenn die Räuber kommen und das sehen, was ich vorhin sagte, und schlagen mich dann auch zusammen, weil sie denken, der hat ja auch Geld. Der hat ja wahrscheinlich auch Geld. Das stört ihn nicht. Das ist das Große an der Geschichte, dass er die Primärüberlegung, die dieser Mann hat, nämlich was passiert mir, wenn ich mich mit ihm beschäftige, völlig zurückstellt zugunsten einer Sekundärüberlegung, die völlig biblisch ist, nämlich, wie kann ich dem anderen gegenüber menschlich handeln? Das ist das Große daran. Und das muss noch einmal in aller Deutlichkeit nicht auf den Samariter begrenzt sein. Das kann, wie gesagt, jeder sein. Jesus hätte auch eine Essener nehmen können. Das möchte ich deutlich aussprechen, weil das nicht die typische Gruppe ist, die Jesus liebt. Jesus liebt jeden Juden. Ich liebe auch jeden Juden. Wenn ich hier spenden darf in Israel, schaue ich nicht, hat der Mensch blaue Augen oder grüne Augen. Ich spende auch für Araber übrigens, nebenbei gesagt. Ich spende auch für Araber, weil ich weiß, dass es hier notleidende Araber in diesem meinen Land gibt. Natürlich pro-israelische Araber, nicht Araber, die mich zerfetzen wollen, warum? Pro-israelische Araber und Drusen zum Beispiel. Verstehen Sie? Und diese Menschlichkeit, ich aktualisiere es gerne an mir, provoziert mich im konstruktiven Sinn dermaßen stark, weil ich Levitikus ernst nehme. Ve'ahavta yere'echa kamocha. Liebe deinem Nächsten. Tu ihm zuliebe, was du tun kannst. Das hat mich noch nie, Gerlind, in meinem Leben so angetrieben wie jetzt. Weil ich spüre, dass ich dadurch profitiere. Nicht der andere, der da nackt auf dem Boden liegt. Der profitiert auch, aber ich, das Jungen sagt, ich, der ich spende, ich, der ich gebe, Gerlind, ich, der aus mir herausgehe und nicht nur an mich, der wie geht's mir, gefährde ich mich oder gefährde ich mich nicht, habe ich genug auf dem Konto oder habe ich nicht genug auf dem Konto, sondern im Vertrauen auf Gott spende ich für einen anderen Blut, auch Blut, bei Blutproben und konkrete Hilfe, weil sich den Menschen einkauft, mal einmal in der Woche einkaufen. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, ich sage gerade, Gutes zu tun. Das erbaut mich, sagt mein Rabbi. Das erbaut mich. Nicht nur den anderen, der was zu fressen hat am Wochenende. Sondern ich bin größer, wenn ich weiß, was ich tun kann, wenn ich mein Herz öffne. Und dann geht es noch kurz weiter. Was meinst du jetzt? Kommt wieder der Jude, Jesus, deine Frage stellt gerne. Einen Juden erkennst du immer nicht an der krummen Nase. Juden haben nicht nur krumme Nasen. Es gibt nicht Juden, die krümmere Nasen haben. Viel krümmere Nasen als mancher Jude, unter uns gesagt. Und viele Deutsche, die keine blauen Augen, blonde Haare haben und die dennoch Deutsche sind. Das heißt, es ist nicht wahr zu sagen, der Jude ist so und nicht so, sondern alle haben alles. Und darum sagt er so schön, jetzt erkennst du, wie gesagt, den Juden wieder an der Frage, was meinst du, fragt Jesus. Das finde ich so großartig, liebe Gerlind, was er ihm hier sagt. Was meinst du, hier am Ende, in dem vorletzten Vers, was meinst du, fragt Jesus Joshua jetzt den Gesetzeslehrer, sprich den Rabbi, der ihn fragt, welcher, und jetzt achten Sie auf die Frage, welcher von den dreien, drei die typische Zahl, hat an dem Überfallenen als Mitmensch gut gehandelt? Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gut gehandelt? Das ist eine spannende Frage. Erstens die Zahl 3 natürlich, die Zahl der Transformation. Es geht, darum bringt der 3, hätte auch 5 bringen können, oder 7 oder 6. Mhm. Welcher von 3, nämlich der Kohen, der Levit und ein anderer Mann im Judentum, aber in einer Randgruppe, hat an ihm als Mitmensch gehandelt? Was ist hier so typisch an der Frage? Es geht nicht darum, wer der Mitmensch ist, dem geholfen wurde, sondern wer hat sich dargestellt als Mitmensch? Wer hat in sich, Gerlind, ein Schluck möchte ich trinken? Für meinen Hals. Wer hat in sich, Gerlind, notieren wir, die Mitmenschlichkeit gezeigt? Nicht wem habe ich als Mitmensch geholfen? Jesus stellt die Frage um, Gerlind. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wer hat nicht wem, welcher von den dreien hat den an dem anderen, an einem Gefallenen, an dem anderen Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Nicht wem gegenüber, was ja die ursprüngliche Frage war, wem gegenüber habe ich menschlich gehandelt? Einem Schwulen, einer Lesbin, einer Prostituierten, sondern Jesus kehrt die Frage um und sagt, wer hat in sich erkannt, dass er ein wahrer Mitmensch ist? Darum geht es nicht. Wem gegenüber? Wem gegenüber ist für Jesus klar, du musst jedem gegenüber menschlich sein. Aber die Frage ist, wer entdeckt in sich die Mitmenschlichkeit, die er vormals nicht entdeckt hätte? Und da sagt der Gesetzeslehrer, erwiderte natürlich, sagt er, das erkennt er ja sofort, natürlich derjenige, der an ihm, der ihm geholfen hat, der und ihn in der bitteren Situation gerettet hat. Natürlich derjenige, das erkennt er sofort. Das heißt, der ist ein Mitmensch. Merken Sie den Unterschied, Gerlind? Nicht derjenige, der tot liegt, der halt tot da liegt, ist der Mitmensch, sondern derjenige, der erkannt hat, jetzt ist die Stunde der Bewährung oder Bewahrung. Jetzt lasse ich jedwede Überlegungen, Kategorisierungen weg. Jetzt wird einfach gehandelt. Punkt. Der ist ein Mitmensch. Das heißt, wenn du erkennst, dass du in dir das Potenzial hast, wie ich es an mir exemplifiziere, zum Beispiel, es gibt auch viele andere, Gott sei Dank, mit denen ich ja kooperieren darf. Wenn du erkennst, dass du in dir ein Potenzial, ein Reservoir, französisch besprochen, hast, das noch nicht ausgelebt wurde, dann tu es. Und das finde ich so großartig, wenn Jesus sagt, dann geh und folge diesem seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Auch typisch jüdisch, typisch triefend jüdisch, scharf ausgesprochen, gegen jedwede Naivität von bestimmten Christen, scharf und erregt ausgesprochen, dann geh du bitte und handle ihm gemäß und erzähl mir keine künftigen Märchen. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Erstens forderte er ihn auf und zweitens geh in die Praxis. Übrigens, der Terminus geh kennen wir ja typisch aus der Tora, geh aus deiner Heimat, aus dem Land deines Vaters, in der Heimat, die ich dir zeigen werde, aus Genesis 12,1, ein typischer Terminus, den Gott benutzt und den Jesus sich aneignet als großer Gottesmann, nämlich geh aus deinem Haus, aus deiner Vaterschaft, das Land, das ich dir zeigen werde. Geh heißt, komm in die Gänge, handle. Jetzt ist genug diskutiert, Gelinde. Wir haben genug diskutiert. Und du hast es sehr wohl erkannt, dass du in dir auch Potenzial hast. Sonst hättest du mich, Herr Rabbi, nicht gefragt, was ich zu tun habe und nicht zu tun habe. Du weißt es sehr wohl. Ich habe es ja in dir herausgetrieben. Und jetzt handle. Geh hinaus, handle in jeder deiner Situation. Das muss nicht heißen von Jerusalem nach Jericho, sondern prüfe auch in Jerusalem. Hier bei mir in Kirjat Jearim, prüfe, wo du Gutes tun darfst. Denn Gutes kannst du immer tun. Das ist das typische Konstrukt von Jesus. Man erkennt einen guten Baum an den guten Früchten und man kennt einen schlechten Baum an den schlechten Früchten. Das gleiche Thema, das, was der Berg lehre, nicht Bergpredigt Jesu kennen. Und keiner wagt etwas zu sagen, der Mann erkennt es. Und damit ist die Zuhörerschaft in Jerusalem bis im Jahre 30 bis 33 in Jerusalem oder in Sepphoris überzeugt. Das ist etwas Grandioses. Da musst du nicht weiter reflektieren. Und Jesus bricht jedwede Diskussion ab und sagt, Schluss, jetzt haben wir alles geklärt, jetzt handle. Wenn du erkannt hast, dass dieser Mann eine Menschlichkeit hat, die in ihm steckt und du genau weißt, sonst hättest du mir ja die Frage nicht gestellt, du Rabbi B., dann handle. Jetzt ist die Zeit des Handelns. Das liebe ich an diesem großen Mann, Jehoshua von Nazareth. Die Zeit des Handelns ist wichtiger. Und ich möchte zum Schluss deutlich herausheben, dass Jesus und die Juden seinerzeit immer wieder hervorheben, dass das Tun ein Übergewicht haben muss gegenüber dem Reden und dem Studieren. Noch einmal. Steht im Talmud an mehrfachen Stellen. Studium ist wichtig. Ich studiere kolossal viel, aber jetzt ist bei mir durch Gottes Willen auch die Zeit des Handelns gekommen. Ich studiere immer noch und unterrichte immer noch in Deutschland durch Zoom und Sie, dich, Gerlind. Aber ich merke, dass das Tun für mich so ein Kitzel ist, so ein Reiz ist, für andere Gutes zu tun, dass ich merke, es verlagert sich immer mehr, zumindest zum Gleichgewicht. War früher das Predigen für mich im Vordergrund, rückt das noch nicht erfolgte Praktizieren immer mehr in das Gleichgewicht, sodass ich mindestens 50-50 praktiziere. Mindestens 50-50, 50% Lehrtätigkeit und 50% Dienst am Nächsten, der mich bedarf. Und ich bete auch jeden Tag darum, Gerlind. Ich bete jeden Tag darum, Gott, zeige mir. Nicht nur Krisenfälle, wenn ein Mann zusammengeschlagen wird auf der Straße. Schon längst vorher. Ich bete, großer Gott, zeig mir, wer zum Beispiel seine Lebensmittel für den Schabbat nicht einkaufen kann. Wer kann das nicht bezahlen? Es gibt Menschen, hat man mir erzählt, wusste ich nicht, als Deutscher, der ich lange Zeit in Deutschland war, die Freitagabend für den Schabbat gestern Lebensmittel nicht bezahlen können. Die kriegen Unterstützung von 1000 anderen Gönnern. Die können das nicht bezahlen. Es geht nicht. Die kaufen dann irgendwelches billiges Aldi-Brot hier. Und es gibt hier Spendenaktionen, die darin bestehen, dass solche Familien vor ihre Haustüre Pakete bekommen, anonym. Da kauft jemand für 200 Euro ein, für die gesamte Woche. Habe ich auch gemacht. Da gibt es eine Organisation, der du dich anschließen kannst, die kauft für 200 Euro pro Freitag, mache ich neuerdings. Und diese Riesenkörbe, abgepackt, schön ästhetisch, werden vor die Häuser gestellt. Die Menschen wollen zwar nicht beschämt werden, wenn diese Pakete bereicht werden. Und dann haben sie Vorrat, erstens für den Schabbat, besseres Essen natürlich, nicht nur all die Brote, sondern was Besseres für den Schabbat und für die kommende Woche. Das hat man mir hier mitgeteilt, seitdem bin ich Feuer und Flamme dafür. Feuer und Flamme, Gerlin, Feuer und Flamme. Nicht mehr zu bremsen, weil ich das Geld haben darf und weil ich ein großes Herz habe. Weil ich merke, mein Herz wird immer größer, wenn ich weiß, ich kann einer Familie gönnen. Hier ist ja Kinderreichtum sehr beliebt. In der Orthodoxie 10 Kinder ist ja gängig. Und diese Menschen können es nicht bezahlen. Die nehmen das Gebot der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch sehr ernst, aber sie haben nicht die Mittel und sagen, Gott wird uns schon helfen. Das ist die Attitüde dabei. Wir pflanzen uns munter fort im Vertrauen, dass es Menschen gibt, die uns unterstützen. In der Regel passiert das. Es gibt solche Menschen, die aus ihren Finanzquellen und aus, weiß ich, aus ererbten Mitteln und bestimmten Stiftungen, die sie mobilisieren, und ihnen helfen. Zum Beispiel diese anonymen Spenden von den Haustüren von vielen orthodoxen Juden am Freitagnachmittag gegen 3. Das erfüllt mich dermaßen, Gerlin. Das erfüllt mich und meine Frau dermaßen. Weißt du, Menschen so etwas angedeihen zu lassen, ohne dass jemand zusammengeschlagen vor der Tür steht, das ist ja nur ein extremes Beispiel von Jesus. Ja. Jesus will natürlich, dass du schon in vielen anderen kleinen Situationen, das will ja das Gleiche immer, ein Gleiches bringt immer ein extremes Beispiel, damit du weißt, im Extremfall musst du das tun, überhaupt keine Frage. Aber schau, was du noch mehr tun kannst. Das Gleiche will dich ja wachrütteln. Für jede Situation, Gerlind, im Leben, in der du Gutes tun kannst. Und das Gute tun, damit schließt sich unser heutiger Kreis, Gerlind, das bringt dich in das ewige Leben. Nicht die schönen Augen und nicht die netten Erzählungen und nicht die netten Predigten, die sind zwar wichtig. Ich werde nichts abwerten, was ich predige und was ich lehre und was andere predigen und lehren. Aber das Tun, Hamaaseh, Haikar Hamaaseh, steht im Talmud. Haikar Hamaaseh, das Entscheidende ist das Tun. Das Entscheidende ist das Tun. Und darum merke ich, dass es mir so wichtig geworden ist, so wie andere es auch tun, Menschen Gutes zu tun. Und zwar, jetzt kommt noch ein Punkt, es muss genau geprüft werden, was der andere braucht. Ich kann nicht nach dem Gießkannenprinzip dem einen geben, was ich dem anderen gegeben habe. Das merke ich ja auch. Verstehst du? Weil es gibt in unterschiedlichen Situationen. Die einen Juden, die sich das Essen nicht leisten können für die nächsten 7 Tage, freuen sich über diese Pakete, die ich mit anderen liefere von ihrer Ausgabe. Es gibt wiederum andere Juden, die beispielsweise keine Arztrechnungen bezahlen können. Habe ich auch hier getroffen. Ich habe ja einen Freund, dessen Namen ich natürlich nicht nenne. Und ich bin so dankbar, dass ich das sagen darf, unter Anonymisierung dieses Menschen, der mir sagt, du, ich habe so viele Kosten, Israel ist ein horrend teures Land, viel teurer als Deutschland. Meine Frau arbeitet, ich arbeite und wir können eine teure Arztrechnung nicht bezahlen, weil es geht nicht. Und ich muss dann auf den Arzt verzichten. Er hat schon angefangen, mit meinen Zähnen was zu machen. Es geht um Brücken und Plomben. Und ich kann das nicht bezahlen. Könntest du mir das abnehmen? Hat er mir neulich gesagt, sage ich, ich bezahle dir das. Die Höhe ist sekundär. Ich habe das bezahlt, er hat mir die Füße geküsst. Verstehst du? Ich wusste das gar nicht, dass es Menschen gibt in meiner Entourage, die wirklich Arztrechnungen, Zahnärzte sind ja weltweit teuer, aber ich wusste nicht, dass Menschen das gar nicht bezahlen können. Denn, das hat er mir auch erklärt, das musste ich auch lernen, das Krankenversicherungssystem in Israel ist nicht so spendenfreudig, beziehungsweise unterstützungsfreudig, dass du einen riesen Prozentsatz bekommst. Ab einer bestimmten Höhe zahlt die Kasse gar nichts, hat er mir erklärt, dieser Freund, nichts. Und diese Krankenkassenrechnung, diese Arztrechnung war so hoch, dass die Krankenkasse gesagt hat, nee, das ist Luxus für uns. Du gehst zu einem besseren Arzt, den er wollte. Wir zahlen nicht mal einen mickrigen Anteil, nichts. Also habe ich sie ganz bezahlt. Verstehst du? Und das erfüllt mich dermaßen. Ich gehe mit so einem guten Gefühl nachts ins Bett. Und begegne ihm auch mit diesem guten Gefühl, weil ich weiß, ich habe ihm in der Not, die ihn betraf, die nicht die gleiche ist wie mein Nachbar, der nichts zu essen hat, geholfen. Das ist der barmherzige Juval. Das ist der barmherzige Pharisäer. Und das macht mich so reich. Weißt du, Gerlinde, ich möchte dieses Wortspiel zum Schluss als Höhepunkt benutzen. Das macht mich reich, Gerlinde. Und auch das meint doch Jesus. Wiewohl ich einen Geldabfluss auf meinem Konto erlebe, bin ich dennoch reich. Ich bin so reich, Gerlinde, weil ich weiß, dass ich das ewige Leben mit solchen Handlungen erliebe. Schau mal, wie schön ich mit deutscher Sprache umgehen kann. Ich erliebe, nicht ich erkaufe es mir. Ich erliebe, Gerlinde, Hochdeutsch, mir das ewige Leben, indem ich dem Menschen A eine Zahnarztrechnung, die für ihn horrend ist, bezahle. Und er hat mir noch eine andere schon eingereicht. Und er dokumentiert mir natürlich. Ich lasse mich nicht von Scharlatanen über den Tisch ziehen, sondern er dokumentiert mir wirklich durch Rechnungen, was er bezahlt und was er einnimmt. Ich sehe genau, was er einnimmt und was er auszugeben hat. Und ich werde reich dadurch, Gerlinde. Das macht mich so reich. Das bereichert mich und das meint Jesus. Du wirst einen Reichtum, einen inneren Reichtum erleben, wenn du dem Mann, der zusammengeschlagen ist, hilfst oder wenn du dem Mann Lebensmittel vor die Tür kaufst oder weiß ich, wenn du ihm einen Rollator kaufst, ein anderer braucht einen Rollator, dem will ich einen Rollator kaufen, kann er auch nicht bezahlen. Weißt du, das macht mich so reich. Das macht mich und andere, nicht nur mich, reich, wenn ich geben darf und nicht nur, wenn ich schaue, was nehme ich ein und weiß ich, wie viel Börsenspekulationen habe ich getätigt etc. Diese, weißt du, dieser Perspektivwechsel, Reichtum entsteht als Vorbereitung für die Ewigkeit, in die wir ja nichts mitnehmen. Ein berühmtes Beispiel ist für mich die Königin von England, die vor einem Jahr starb, die hatte Milliarden, was hat sie davon? Gar nichts, ein Dreck. Ihre Knochen verschimmeln in Windsor Castle, genauso wie deine Knochen auch verschimmeln werden. Die reichste Frau der Welt stinkt genauso herum, ihr Körper wie alle anderen auch. Sie kann die Krone nicht mitnehmen, sie kann ihre Milliarden nicht mitnehmen, Gerlind. Sie kann ihre Paläste nicht nehmen. Ihre Knochen verschimmeln und verstinken genauso in der Erde von Windsor Castle, in der Gruft, wie deine auch eines Tages. Und meine verschimmeln werden, meine Knochen, versteht sich. Das ist für mich ein beredtes Beispiel. Die reichste Frau der Welt ist weg, gestorben und begraben. Ihre Körperlichkeit meine ich natürlich. Und das will Jesus sagen, nichts bleibt übrig von dem Materiellen. Du kannst alles abhaken, alles, komplett. Was übrig bleibt, ist das geistige Kapital, das du aufbaust, wenn du dem anderen Gutes tust. Gerlinde, hast du noch eine Frage?
Nein, ich bin immer wieder geflasht eigentlich von diesem Gleichnis. Und auch wenn man jetzt die tiefen Hintergründe nicht kennt, von Jericho oder von, dass eben die Samariter so eigentlich gewisse verachtete Gruppe waren, ja, passt das eigentlich auf alle Kulturen. Denn ja, das finde ich an diesem Gleichnis wirklich wunderbar, dass man es auf Anhieb verstehen kann, wenn auch nicht unbedingt mit sämtlichen ja, Feinheiten. Ja. Aber das finde ich wirklich großartig und ich denke, das hat auch, ja, der barmherzige Samariter ist ja eine Redensart geworden.
Ja, ja, aber ich bitte wirklich darauf zu achten, nochmal, Gerlin, ja, das ist nicht der typische Christ, das ist der typische Mensch. Ich möchte ja, größten, schärfsten Wert darauf legen, mhm, dass nicht der Christ damit gemeint ist, als welcher er im ja, Mittelalter dargestellt wurde, sondern der Mensch. Der Mensch, Gerlin, ja, der Mensch, das ist damals natürlich ein Jude, wie gesagt, so jetzt seit Jesu, mhm, gab es nicht einen alten Christen. Der Mensch kann sich in der Stunde der Bewährung und der Bewahrung, wie ich sage, mehr profilieren, als man von ihm je erwartet hätte. Das ist das Große an diesem sogenannten barmherzigen Samariter.
Ja, ganz und bestimmt. Und ich denke, das ist eben eigentlich auch wirklich gut verständlich. Also ich hätte ja, jetzt zum Beispiel nie speziell an Christ gedacht. Sondern
ja, aber das ist die Geschichte der blutigen Missinterpretation, Gerlinde. Ja, ja, sei froh, ja, dass du mit mir seit 20 Jahren verkehrst. Es gibt wirklich Christen, die das missinterpretiert haben über Jahrhunderte hin. Ich schaue dir die mittelalterliche Literatur an, wonach der barmherzige Samariter, der barmherzige Christ ist, im Gegensatz zu diesem ekelerregenden Juden, dem Korin und dem noch ekelerregenderen Leviten, das sind die schwarzen, stinkenden Juden, die es nicht verstanden haben. Und der barmherzige Samariter, das ist der blonde, blauäugige, angebliche, heidnische, arische Christ, der ganze Dreck, der da hineingearbeitet wurde. Das stimmt nicht, Gerlind. Das stimmt schärfstens nicht. Und ich verurteile jeden Christen aufs Schärfste, der in so einem dreckigen Nazi-Denken steckt. Das ist billigster Antisemitismus, den ich scharf verurteile. Und es gibt solche Menschen, die immer noch so denken. Das ist der Christ und die anderen sind die Juden, die es nicht verstanden haben. Es stimmt nicht, Punkt. Sondern jeder Jude und jeder Mensch, hochdeutsch gesprochen gerne, für alle hier auf der Welt, die uns zuhören, kann Menschlichkeit an den Tag legen. Dieses Gleichnis wurde leider immer wieder gegen uns Juden missinterpretiert. Das ist bekannt in tausenderlei Literatur. Und das muss heute Abend korrigiert werden, in aller Deutlichkeit. Weil sie Jesus damit wehtun und ihn vergewaltigen, wenn sie ihm unterstellen, er habe die Christen damals antizipiert und die Juden verurteilt. Das ist falscher, nicht möglich. Punkt.
Das ist für mich ein ganz neuer Aspekt. Ich habe zum Glück das nie gehört.
Ja, leider. Sei froh, dass du da ein unbescholtenes kleines Schaf bist. Aber von meinem Vater und von eigener Literatur weiß ich, dass es leider, wie viele andere Stellen, missinterpretiert wurde, um das Schisma, das zwischen Juden und Christen entstand, zu zementieren. Und das finde ich so großartig. Ich möchte nochmal einen Rekurs auf Israel werfen, auf das Land der Bibel, in dem ich hier leben und blühen darf. Ich empfehle jedem, nach Israel zu kommen, trotz der Unkenrufe mit Bomben. Es kann in Hamburg-Innenstadt genauso eine Bombe hochgehen, mittlerweile durch das weltweite organisierte Verbrechertum wie in Jerusalem-Innenstadt. Ich erlebe auch hier große Wunder. Ich sehe ja, was Menschen tun und Menschen erzählen mir. Auch hier zeigen Menschen in prekären Situationen, die nicht nur mit zusammengeschlagen sein bedeutet, zwischen Jerusalem und Jericho, eine Menschlichkeit durch eine Spendenfreudigkeit, die man nicht erwartete bei ihnen. Das höre ich hier durch die Nachrichten und durch Gespräche mit Juden, die ihrerseits Juden untereinander plötzlich merken, unser Leben kann nicht nur aus Porno und Sex und Shopping bestehen. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Um nicht noch deutlicher auf Deutschland zu sprechen zu kommen, der gleiche Müll ist ja in Deutschland der Fall. Sondern wir wollen geben. Und durch Geben werden wir reich. Das erlebe ich hier bei Juden, so wie Jesus das damals sagte, Joshua. Wirklich immer häufiger. Juden, die auch ihre Erfüllung nur in Äußerlichkeiten fanden, in Tand, in billigen Theater. Und die merken, das erfüllt uns nicht. Das erfüllt uns nicht, sondern in Krankenhäusern Menschen zu helfen, Menschen, die überfahren wurden, die Menschen, die vorhin erwähnt, erschossen wurden letzte Woche, das vierjährige Kind, dreijährige Kind, das niedergefahren wurde durch einen Psychopathen, in dessen Erinnerungen viele Menschen spenden und Gedenkstunden halten und mit Praxis verbunden. Das macht dich reich, Gerlind. Das macht dich reich. Nicht dein Bankkonto, wenn du es nur anschaust und anbetest, sondern was mache ich mit meinem Bankkonto? Wie gebe ich? Und zwar punktuell, das möchte ich auch für dich neu sagen. Jeder Mensch muss individuell betrachtet werden. Was sich für den einen schickt, schickt sich nicht für den anderen. Es gibt kein Standardrezept. Nämlich, dem habe ich gestern Lebensmittel gekauft, dann kaufe ich dem anderen auch, das geht so nicht. Das ist keine Nächstenliebe, Gerlind. Das ist Ego-Liebe, aber keine Nächstenliebe. Die Nächstenliebe, von der Levitikus spricht, ist, was braucht Gerlind in Jerusalem, was zum Beispiel Sarah Netanyahu in Netanya nicht braucht. Das heißt, ich muss wirklich schauen, was braucht der Nächste. Der eine braucht, wie gesagt, die Zahnarztrechnung, der andere braucht das Essen. Ein Dritter möchte mal ein Taxi bestellt bekommen. Ich habe neulich eine Frau, die ich da traf in der Synagoge, gesagt, du, ich habe kein Taxi. Und bevor ich die lange untersucht habe, habe ich ihr 20 Euro umgerechnet in Shekel gegeben, hat sich gefreut wie eine Königin. Ich habe gar nicht geprüft, ob sie was fingiert, ich hatte keine Lust, aber sie hat mir gezeigt, sie ist in Not und sie muss dringend ihre Tochter abholen. Sie sah sehr armselig aus, also habe ich ihr 20 Euro in Shekel umgewandelt gegeben, weil sie mir sagte, du, ich muss schnell ins Krankenhaus, ich hoffe, dass sie mich nicht belogen hat, aber bei 20 Euro untersuche ich nicht. Sie hat mir gesagt, du, ich muss schnell ins Krankenhaus, gib mir bitte 20 Euro, mal 4 sind 80 Shekel. Sie hat geschrien vor Glück in der Innenstadt von Jerusalem. Ich wünsche ihr alles Beste mit den 80 Schecken. Verstehst du, das ist diese Nächstenliebe, die sich am Nächsten misst. Ich wiederhole den letzten Satz. Nächstenliebe muss sich am Nächsten messen. Ich finde, das habe ich sehr schön ausgedrückt. In perfektem Deutsch. Nächstenliebe muss sich am Nächsten messen. Was tut dem anderen wirklich gut? Dazu erfordert natürlich auch das Gespräch mit ihm. Und wenn der andere nicht sprechen kann, muss ich mich über ihn unterhalten mit einem anderen. Wenn er sich schämt, mir zu sagen, ich kann kein Taxi bezahlen, was täte ihm denn gut? Kann ich meinen Rabbi fragen in der Synagoge heute. Und er sagt mir, du kauf ihm mal, weiß ich, einen schönen Bildschirm, den er gerne hätte, oder weiß ich, eine Reha-Maßnahme. Das kann ich erklären, entweder direkt mit ihm oder über ihn. Das ist die Lehre Jesu. Wie dienst du deinem Nächsten, indem du dich einfühlst, Empathie, die Berühmte, und indem du dein Portemonnaie öffnest, auch ganz konkret dein Portemonnaie öffnest. Dadurch bereicherst du dich selbst, Gerlind.
Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die wieder sehr tiefe Auslegung des Gleichnisses. Ja, das war ein großes Vergnügen.
Ich danke es war ein Vergnügen und ein Genuss mit dir, Gerlind, und Gott möge uns und wird uns, so lange wir es brauchen, unsere Freundschaft erhalten und unsere Lehrgespräche. Und ich möchte allen YouTube-Hörern und YouTube-Hörern sagen, ich bin in Israel im Lande der Erfüllung auf Erden. Sie können mich jederzeit kontaktieren. Nochmal meine Nummer 0049176 966 77911. WhatsApp immer erreichbar. Freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Finden mich natürlich auch im Internet unter den Nummern Yuval Lapide und die Seite meiner Frau deinewurzel.de, deine-wurzel.de. 0049176 966 77911. Ich freue mich riesig über Ihre Kontaktierung. YouTube ist voll. Und so Gott will, kommt auch diese Sendung morgen früh ins YouTube. Danke, liebe Gerlin, danke, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich danke auch und Shalom.
Shalom nach Deutschland.